So, herzlich willkommen zurück nach der Sommerpause hier auf der dunklen Seite, dem wissenschaftlichen Podcast zu Psychologie rund um die dunkle Triade und Persönlichkeit. Ich habe mir heute gedacht, ich nehme diese typische Aussage mal auf, XY ist ein manipulierender Narzisst und wie wir inzwischen wissen, ist Manipulationsfähigkeit innerhalb der Eigenschaften der dunklen Triade mit Machiavellismus verbunden und weniger mit Narzissmus, obwohl alle Eigenschaften gemeinsam auftreten. Ja, da wollte ich dann heute etwas zu sagen und habe mir anschließend gedacht, vielleicht mal kurz darzulegen, wie wir in der Psychologie eigentlich zu diesen Aussagen kommen. Das ist zwar hier und da schon mal aufgegriffen worden, aber ich baue das vielleicht mal regelmäßiger ein, um den wissenschaftlichen Charakter dieses Podcasts etwas hervorzuheben, da er sich ja doch inhaltlich von anderen Dingen unterscheidet, weil das, was ich von mir gebe, nicht unbedingt das ist, was ein Individuum oder auch ich findet, sondern was wir halt eben über viele Studien oder innerhalb von Studien über viele Individuen hinweg beobachten können und finden. Okay, also, es gibt das Konstrukt der emotionalen Intelligenz, auch der sozialen Intelligenz, wobei jenes der emotionalen Intelligenz sich eher durchgesetzt hat und man kann jetzt darüber philosophieren, das will ich mir hier an dieser Stelle etwas sparen, da es nicht das Hauptthema sein soll, sondern eine Komponente dessen, worum es heute geht. Allgemein geht es darum, eben sich seiner und anderer Emotionen aware zu sein, bewusst zu sein, die richtig aufzunehmen und regulieren zu können. Und eine Fähigkeit, die auch damit miteinander in Verbindung gebracht wird, ist die emotionale Manipulationsfähigkeit. Also bin ich in der Lage, andere Leute zu manipulieren. Ja, und genau, da habe ich jetzt ein paar Studien mitgebracht. Und beginnen wir mit einem einfachen Beispiel. Es gab eine relativ breit angelegte Untersuchung, um zu schauen, wie die Eigenschaften der dunklen Triade, also namentlich Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie, mit diesen Komponenten der sozialen und emotionalen Intelligenz zusammenhängen. In beiden Fällen sind es die gleichen Konstrukte gewesen, die untersucht wurden, also also Wahrnehmung, Selbstkontrolle und Ausdrucksfähigkeit und Wahrnehmung. Also wurde ich selbst wahrgenommen oder habe ich selbst die Emotion korrekt wahrgenommen? Und wie nehmen andere Leute mich wahr beispielsweise und bin ich in der Lage, als emotionale Person rüberzukommen? Und zuletzt noch die Variable der emotionalen Manipulationsfähigkeit. Jetzt ist wichtig, zwischen der sozialen und der emotionalen Intelligenz zu trennen. Die soziale Intelligenz beschreibt die mehr oder weniger emotionale Intelligenz im Kontext einer sozialen Gruppe, während die emotionale Intelligenz mehr auf das Individuum fokussiert ist. In diesem Beispiel. Und stellte sich heraus, das ist vielleicht jetzt wenig verwunderlich, wir schauen ja eben, wie unterscheiden sich Personen mit hohen Ausprägungen in Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie hinsichtlich dieser Eigenschaften, dass Narzissten allgemein als empathische Personen wahrgenommen werden und auch als ausdrucksstark. Also man hat das Gefühl, dass Narzissten tatsächlich werden Dinge berichtet wie ich hänge an den Lippen der Person. Sie hat ausdrucksstarke Augen, während sie spricht. Diese Elemente. Und das galt halt im Gruppenkontext und im Individualkontext. Und Narzissten berichten auch eher über die emotionale Kontrolle innerhalb von Situationen, wenn sie jetzt entweder mit Individuen sprechen und die einen Standpunkt haben, den sie nicht teilen, oder während die Menge aufgebracht ist gegenüber ihnen und sie in diesen Momenten ruhig bleiben können. Weniger berichten, also es gibt keinen Zusammenhang zur Wahrnehmung der Emotionen, also zur authentischen Wahrnehmung der Emotionen von Individuen oder Gruppen bei Narzissten. Und das gilt auch für die anderen Eigenschaften. Oder es gibt, was die Wahrnehmung jetzt angeht. Bei Psychopathie, meine ich, gibt es sogar einen leicht negativen Zusammenhang. Unterschiede gibt es allerdings in der Wahrnehmung der Gruppe oder anderer Individuen, wie emotional empfänglich Personen, die hoch in Machiavellismus oder Psychopathie sind, scheinen. Die Effekte sind stärker für Psychopathie und wenig verwunderlich, werden diese Personen als emotional kühler und abweisender wahrgenommen, was für beide Eigenschaften gilt und auch im Kontext von Individuen und Gruppen gilt. Dann wurde aber neben dem allgemeinen Zusammenhang noch geschaut, okay, was ist der individuelle Beitrag der Eigenschaften? Und gibt es dort noch Unterschiede? Also wenn wir für die, so heißt es dann wissenschaftlich, gemeinsame Varianz kontrollieren. Und siehe da, ein Effekt, der sehr interessant war, tatsächlich sind Machiavellisten im sozialen Kontext, nicht im Individualkontext, sondern eben in der Gruppe, in der Lage, die Emotionen der Gruppe besser zu lesen. Und das ist ein Effekt, der nur beim Machiavellismus auftrat und nicht bei den anderen Eigenschaften. Und der ist gar nicht mal so gering gewesen. So ein mittelstarker bis starker Effekt. Und das ist dahingehend interessant, da wir bei Machiavellismus oft von eben genau diese strategische Manipulation, nicht, also von, und das Verfolgen von Zielen, die eben zum Vorteil von dem Individuum sind, sprechen. Und genau, das wurde eben gefunden. Wie ist es mit der Manipulationsfähigkeit? Auch hier hängen alle drei Eigenschaften leicht mit der emotionalen Manipulationsfähigkeit zusammen. Die Effekte sind nicht so extrem stark, sondern eher moderat. Ja, dann gab es noch weitere Untersuchungen dazu und ja, Übersichtsartikel, die einige Sachen ganz gut zusammenfassen. Und da wollte ich jetzt auch nochmal einen Überblick zu geben. Und zwar, wir müssen immer dran denken, beziehungsweise heute, wenn ich davon spreche, geht es um die Eigenschaften der dunklen Triade in Zusammenhang mit emotionaler Intelligenz. So. Und emotionale Intelligenz, zum einen ist in Kombination mit der dunklen Triade, das heißt natürlich, emotionale Intelligenz ist ein eigenständiges Konstrukt, das mit gewissen Dingen zusammenhängt, genauso wie es die dunkle Triade tut. Und beispielsweise wissen wir, dass es bei der psychischen Gesundheit, kann man sich jetzt vorstellen, wenn die dunkle Triade hat eher kältere Individuen bezeichnet und emotionale Intelligenz parallel auftritt, diese Individuen empfänglicher für gewisse Sachen sein dürften, weil sie ja emotionale Emotionen lesen oder vielleicht also wahrnehmen und bearbeiten können, verarbeiten können. Daher korrelieren, also wenn die dunklen Eigenschaften auftreten und eine hohe Intelligenz, geht das oft mit Neurotizismus einher und es gibt eine Verstärkung gewisser pathologischer oder eben klinischer Symptomatiken, wie zum Beispiel Depression und ich meine auch Angststörungen. Auch das, wie nennt sich das, wenn ich Opfer werde von Trolls oder also wenn ich gemobbt werde oder gedisst werde, bin ich dafür empfänglicher, wenn ich hoch in emotionaler Intelligenz bin, weil auch Personen, die hoch in der dunklen Triade sind, sind nicht nur Täter, können auch Opfer sein. Die sind dann empfänglicher und dieser Effekt von verstärkten Symptomatiken tritt zum Beispiel auch im Kontext von Borderline auf. Dann allgemein, Personen, die hoch in emotionaler Intelligenz sind, sind im Regelfall erfolgreicher in Beruf, im akademischen Kontext, aber auch im privaten Kontext. Das gilt auch, wenn die Personen hoch in der dunklen Triade sind. Die Interaktionseffekte sind nicht wahnsinnig hoch, aber sie sind tendenziell positiv. Und was gab es da noch? Was ich jetzt das Drittes erwähnen wollte dazu, es gibt gewisse Effekte, die verstärkt auftreten, wenn bestimmte Eigenschaften vorhanden sind, weil das grundsätzliche Auftreten von hoher emotionaler Intelligenz bei hohen dunklen Eigenschaften ist nicht die Regel. Es gibt da noch eine andere Publikation, die nennt sich, den ganzen Titel habe ich gerade gar nicht mehr drauf, aber dieses Konzept nennt sich Dark Empath, also der dunkle Empath. Und es gibt gewisse Zusammenhänge, wann diese Eigenschaften eher zusammen auftreten oder wenn es da gewisse Interaktionen zu gibt. Beschreiben ungefähr 25, also die Gesamtmenge, die davon beschrieben wird, von den Personen, die hoch in der Triade sind und hoch in emotionaler Intelligenz sind etwa 25% der entsprechenden Stichproben oder Gruppen oder Populationen. Hohe emotionale Intelligenz führt, also erstmal hängt hohe emotionale Intelligenz mit hohen Ausprägungen in der dunklen Triade und vor allem Psychopathie mit Ausbeutung zusammen, auch von sich selbst. Das ist wichtig, das ist einmal die Basis. Wenn wir bei Psychopathie im Speziellen reinschauen und hohe Werte in Boshaftigkeit, also in dem Kernfaktor von Psychopathie finden, sehen wir auch eine verstärkte Ausbeutung von anderen und dieser Effekt ist stärker unter Männern als bei Frauen. Aber auch bei Frauen, wenn ein höherer Effekt von Boshaftigkeit vorhanden ist, beuten sie andere auch stärker aus. Dann gibt es aber noch Effekte von Alter. Was war noch Alter? Ich glaube Bildungsgrad und eben Geschlecht und in diesem Fall ist es Weiblichkeit, die mit der anderen Seite von Psychopathie korrelieren und dann mit höherer Ausbeutung von anderen einhergehen und das ist Borderline, also die emotionale Instabilität, Impulsivität, die führt vermehrt zu einer Ausbeutung von anderen und sich selbst. Vor allem bei Frauen. Und genau, das war der dritte Punkt. Da haben wir es eigentlich schon. Wie kommen wir zu diesen Ergebnissen? Das wollte ich noch bringen. Ja, also wir untersuchen in der Wissenschaft, in der Psychologie vor allem, das sollte in den Sozialwissenschaften allgemein so Usus sein, Stichproben, idealerweise randomisiert, also zufällig gezogen oder zugeordnet. Und diese Stichproben müssen statistisch einer bestimmten Menge entsprechen, um bestimmte Effekte isolieren zu können. Und diese Effekte sind für gewöhnlich entweder Untersuchungen, wo Unterschiede gesucht werden, oder Zusammenhänge. Oft geschieht beides in den Studien und da werden eben Effektgrößen berichtet. Und über viele Studien hinweg, über viele Individuen hinweg, bilden sich in der Regel dann gewisse Bilder, also Eindrücke, die man gewonnen hat. Und diese Eindrücke manifestieren sich dann eben zu einem bestimmten Eindruck. Zum Beispiel eben, dass Personen hoch in der dunklen Triade tendenziell opportunistisches Verhalten zeigen. Das heißt nicht, dass in jeder Studie immer exakt das gleiche Ergebnis gefunden wird, aber in der Regel wird die gleiche Tendenz in verschiedenen Studien gefunden. Das kann man sich vorstellen, wenn ich einen Beutel habe mit 50 verschiedenen Kugeln und davon sind halt, weiß ich auch nicht, 40 blaue und 10 gelbe drin, werde ich nicht immer gleich viele blaue und gelbe ziehen. Und selbst wenn die gleich verteilt wären, wäre das nicht der Fall. Sondern jedes Mal, wenn ich Kugeln ziehe und sie wieder zurücklege, gibt es eine leichte Varianz darin, was ich ziehe. Ich könnte auch mal nur blaue oder nur gelbe ziehen. Aber im Gesamten wird das Verhältnis entsprechend der Kugeln im Sack abgebildet werden. Und dieses Prinzip geschieht eben auch in den Studien, die wir durchführen. Wie erheben wir diese Dinge eigentlich? Das ist auch ganz wichtig mal zu erwähnen. Wir unterscheiden grob zwischen Eigenschaften und zwischen Fähigkeiten. Fähigkeiten sind mit Tests zu erheben, also Leistungstests, die jeder kennt, Einstellungstests, aber auch Schulabschlussprüfungen, Matura oder Abitur. Oder eben, was wir sonst benutzen für Eigenschaften, sogenannte validierte Skalen. Das ist der Fachausdruck für Fragebögen, die das messen, was sie vorgeben zu messen und das auch sauber messen. Also diese Beispielsfragen, die ich vorhin erwähnt habe, die ich auch immer wieder mal fallen lasse, erheben halt die Eigenschaft, die wir untersuchen wollen. Zum Beispiel, ich interessiere mich für Kunst. Das ist eine typische Komponente für die Eigenschaft Offenheit, im Speziellen Offenheit für Erfahrungen. Und damit setzen wir dieses Kreativitätselement oder assoziieren wir dieses Kreativitätselement und das wird eben genau damit gefunden oder erfragt und erhoben. Ja. Fragebögen als solche werden sauber konstruiert und eben analysiert. Das sind meist mehrere Schritte und ja, bewähren sich durch die Zeit und werden immer wieder etwas adaptiert. Das liegt zum einen daran, dass man präzise nach gewissen Dingen fragt. Es gibt dann längere und kürzere Versionen und manche Sachen werden mit der Zeit auch einfach sprachlich angepasst, weil sich Sprache stets verändert. Und ja, ich glaube, das reicht so als grobe Erklärung. Genau. Und für die statistischen Verfahren versuche ich das hier auch eben immer etwas einfacher darzustellen. Ein bisschen eingehen, ja, tue ich vor allem ja auf die Unterschiede zwischen den Zusammenhängen, den verschiedenen Arten von Zusammenhängen eben und wenn es da Unterschiede zwischen zwei Gruppen gibt, also zum Beispiel Gruppe A und Gruppe B, Gruppe B ist höher in jenem. Und genau, diese Verfahren, vielleicht das nochmal ganz kurz, also die Effekte, die wir beobachten, sind sogenannt überzufällig. Das ist vielleicht noch das letzte statistische Element, das ich noch heute erwähnen wollte. Überzufällig bedeutet, wir gehen in der Regel mit einer Wahrscheinlichkeit, das ist nur der Standard, das heißt nicht, dass es in jeder Studie ist, aber in der Regel von einer Wahrscheinlichkeit von 95% aus, dass es halt eben nichts gefunden wird. Und wenn ein Event, also wenn das Auftreten einer Sache also mit weniger als 5% Wahrscheinlichkeit auftritt, dann nennen wir das überzufällig oder eben signifikant. Und wenn wir signifikante Ergebnisse beobachten, dann gehen wir davon aus, dass wir hier einen Effekt beobachtet haben und dann sprechen wir von Effekten. Das Wort signifikant ist leider in den letzten Jahren ein bisschen inflationär benutzt worden und das bedeutet auch nicht, dass der Effekt relevant ist, sondern nur, dass etwas gefunden wurde. Ohne jetzt da in die Details reinzuschlüpfen, über die Masse der Studien lassen sich halt, wenn immer wieder ähnliche Effekte gefunden werden, diese Effekte schon relativ stabil interpretieren. Das ist nicht der letzter Schluss, aber es ist eine Tendenz, von der man eben ausgehen kann. Wie in diesem Fall davon, dass eben Personen, die hoch in der dunklen Triade scoren, also hohe Werte darin haben und emotional intelligent sind, eher begünstigt sind, weil sie sich halt im sozialen Kontext gut bewegen können, ob jetzt einem Individuum oder einer Gruppe gegenüber. So, ich hoffe, das war interessant und hat wieder etwas Information nach außen gebracht. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier auf der dunklen Seite, dem wissenschaftlichen Podcast zur Psychologie rund um die dunkle Triade und Persönlichkeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao.